The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag, denn heute ist Donnerstag, der 13. Juli. Die CDU glänzt nicht gerade in der Wählergunst und deshalb braucht man jemanden, der das Image der Partei gehörig aufpoliert.
Hier, der General macht alles wieder glänzend sauber. Aufgepasst!
Genau, ein neuer General soll's richten. Diesmal kommt dieser General nicht von Henkel, sondern von der CDU. Carsten Linnemann sein Name. Er erhielt seinen Einberufungsbescheid an die vorderste Parteifront, offiziell gestern von Friedrich Merz persönlich.
Ich habe dem Präsidium und dann dem Bundesvorstand Carsten Linnemann vorgeschlagen als neuen Generalsekretär.
Und ab heute soll er dann offiziell in das politische Geschehen eingreifen. Der alte CDU-Generalsekretär Mario Chaya, aber den Namen müssen Sie sich jetzt auch nicht mehr merken, wurde ohne großen Zapfenstreich eher unehrenhaft entlassen. Zu Fuß lahm seine Kohorten. Man hatte das Gefühl, hier wird mit Platzpatronen geschossen. Brav bedankte er sich dennoch bei Friedrich Merz.
Ich habe diese Zeit in diesem Tandem stark wahrgenommen. Es war eine Zeit, die in diesem Tandem mich stark geprägt hat.
Carsten Linnemann ist von anderem Kaliber. 45 Jahre alt, Unternehmersohn, einst Mitarbeiter der Deutschen Bank und dort wiederum Ziehsohn von Professor Norbert Walter, Leiter von DB Research. Und der Carsten Linnemann, der kann auch innerparteilich auf eine Karriere zurückblicken, die sich sehen lassen kann. Er ist stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU und gilt als Erststimmenkönig von Paderborn, wo er nämlich teilweise in seinem Wahlkreis bis zu 60% der Stimmen holte. Naja, gute Generalsekretäre der CDU gab's nicht viele, aber die, die es gab, haben das Bild der Partei nach außen geschärft. Und zwar durch ihre eigene Scharfkantigkeit haben sie dieser christlich-demokratischen Union Konturen verliehen. Heiner Geißler kommt einem da als erstes in den Sinn. Er ist ein Paradebeispiel für den strammen Generalsekretär, selbstbewusst.
Wir machen das, was ich sage.
Rhetorisch brillant und zuspitzend.
Wer die Wahrheit weiß und sie eine Lüge nennt, ist ein Verbrecher.
Reformfreudig.
Wir sind auch der Meinung, dass die Frau noch längst nicht die gleichberechtigte Position erreicht hat, wie sie ihr im Grunde genommen nach dem Grundgesetz zusteht.
Und ein Meister der Provokation.
Dieser Pazifismus der 30er Jahre hat Auschwitz erst möglich gemacht.
Auch wenn er hier wahrscheinlich bewusst und kühl kalkuliert übers Ziel hinausgeschossen ist, so gehört die Provokation ja dennoch ins Waffenarsenal eines jeden Generalsekretärs. Aber er muss auch zuhören können, der Herr General, nicht nur feuern, sondern eben auch nachdenklich, lernwillig sein. So wie der andere große CDU-Generalsekretär, Professor Kurt Biedenkopf.
Ein Lehrer, der immer lernt. Ich lerne bis heute, ich lerne dauernd, bin auch sehr neugierig.
An diesen beiden, Geißler und Biedenkopf, nimmt Linnemann Maß. Das sind seine Vorbilder. Dieser Tage war er auf der Pioneer One. Hier sein Statement.
Und wenn ich die CDU in eine neue Zeit bringen will und auf die Höhe der Zeit, dann braucht die CDU einen intellektuellen Überbau, wie es damals Heiner Geißler und Biedenkopf geschafft haben. Und da kann ich nicht jeden Tag mit einer Schlagzeile raus, sondern da müssen wir intellektuell diese Partei wieder packen und auf die Höhe der Zeit bringen.
Was man von Biedenkopf und Geißler hingegen nicht lernen kann, ist das erfolgreiche Putschen gegen Parteipatriarchen. Beide haben es versucht. Geißler und der Biedenkopf. Aber sie haben sich an Helmut Kohl die Zähne ausgebissen, was die beiden letztlich den Job kostete. Bis dann diese Generalsekretärin kam, während der großen CDU-Parteispendenaffäre Ende der 90er Jahre.
Wir haben immer wieder durch Presseveröffentlichungen Dinge erfahren und ich habe dann versucht, die Aktion wieder in die eigenen Hände zu bekommen, zu sagen, wir klären das jetzt auf, wir kommen an die Unterlagen, wir tun, was wir können.
Angela Merkel ließ bei diesem Thema nicht locker. Sie schrieb in der FAZ einen Artikel, in dem sie einen Neuanfang der CDU forderte. Und zwar einen Neuanfang ohne Helmut Kohl, den sie das alte Schlachtross nannte. So weit würde Linnemann nicht gehen, aber dass sie so weit gehen würde, das hätte Angela Merkel, als sie Kohl zum ersten Mal in sein Kabinett berief, niemals von sich selbst gedacht. Das ganze hochinteressante Gespräch mit Carsten Linnemann wurde vor einer Woche geführt. Es ging um das neue Grundsatzprogramm, es ging um die potenzielle Kanzlerkandidatur von Friedrich Merz und seine Linnemanns Vision für eine moderne, wieder spannende Union. Also, hier spricht der Mann kurz vor seiner Beförderung noch frei von der Leber.
Dieses Land muss vor die Pumpe laufen, bevor Reformen, die durchgreifend passieren.
Mehr Linnemann, dann jetzt den Pioneer-Sonderpodcast hören, den wir heute Morgen hochladen. Auf thepioneer.de oder Sie müssen einfach nur in den Shownotes von diesem Podcast auf den Link klicken. Ich wünsche und ich verspreche Erkenntnisgewinn. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Michael Kotzbauer ist der Privatkundenvorstand der Commerzbank. Und mit ihm spreche ich heute Morgen über die Verfasstheit des deutschen Mittelstandes, über China und die Zinspolitik der EZB.
Wir sind aber der Meinung, dass wir jetzt demnächst den Zinsgipfel, so nennen wir das, erreichen werden.
Außerdem wundern wir uns über Luxemburgs Politiker, die neuerdings wie Popstars durch die Welt reisen. Und wir gedenken Milan Kundera, dem großen Schriftsteller, Romantiker und ewigen Exilanten. Der Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, sagen zumindest die Politiker in ihren Sonntagsreden. Von montags bis freitags allerdings wird dieser Satz dann ignoriert oder sogar ins Gegenteil verkehrt. Das Rückgrat schmerzt vielen Mittelständlern schon vor lauter Belastung durch Bürokratie, Steuern, Energiepreiswahnsinn. Doch trotz dieser multiplen Krisen sei der Mittelstand resilient, das sagt eine neue Studie der Commerzbank. Michael Kotzbauer ist im Vorstand der Commerzbank zuständig für diese Studie und für den Mittelstand. Der Betriebswirt verantwortet nämlich das Firmenkundengeschäft. Sein Vertrag wurde gerade bis 2028 verlängert. Hören wir doch mal, was er, der im Jahr Jahrhunderte von Gesprächen mit Mittelständlern in Deutschland führt, hören wir doch mal, wie er die Lage einschätzt. Einen schönen guten Morgen nach Frankfurt zu Michael Kotzbauer.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Der deutsche Mittelstand ist resilient, haben Sie in einer Studie herausgefunden. Ich würde aber ergänzen, aber unsterblich ist er nicht. Wie geht's ihm in dieser Zeit, die ja konjunkturell keine gute ist?
Das stimmt. Er ist tatsächlich resilient. Wir reden über hohes Kapital, hohe Liquidität. Also eine starke Positionierung. Wir reden aber auch über ein hohes Maß an Unsicherheit.
Unsicherheit woher?
Ich glaube, es sind die Rahmenbedingungen, die zurzeit schwierig sind, die es auch schwierig machen, für den Mittelstand zielgerichtet zu investieren. Und verbunden auch mit Themen wie Arbeitskräfte, Infrastruktur und so weiter. Und das macht es im Moment ein bisschen schwierig.
Es kommt halt eine Menge zusammen. Es hat sich so eine Art Cocktail gebildet, der für manche jedenfalls toxisch wirkt. Wenn man geostrategische Risiken, Zinsentwicklung und Arbeitskräftemangel noch hinzunimmt, das ist mehr als so mancher Familienunternehmer jedenfalls von alleine stemmen kann, oder?
Also ich glaube, stemmen können kann der Mittelstand ziemlich viel. Es geht tatsächlich um dieses Thema der Orientierung in der Zukunft. Und Sie haben recht, es ist natürlich ein Thema der multiplen Krisen, die jetzt auf einmal zusammenkommen. Das hatten wir bis dato in ganz wenigen Fällen.
Die hohe Zinsbelastung, die ja für viele dann doch, nicht für Sie, nicht für die Experten, aber für viele dann doch überraschend kam und ja noch zwei weitere Zinserhöhungen lauern um die Ecke. Wie wirkt sich das aus? Sie können ja auf die Bilanzen durchgucken als Firmenkundenvorstand. Wie stehen die Firmen unter diesem Zinsdruck da?
Also ich glaube ganz ehrlich, das Thema des Zinsdrucks ist nicht das entscheidende Thema. Das entscheidende Thema ist tatsächlich die Umgebungsparameter, die es im Moment schwierig machen, Investitionen zu ermöglichen. Wir haben tatsächlich mehrere Themen, die auf einmal kommen. Zinsen ist nur eins davon. Es gibt andere Themen, Arbeitskräfte, Fachkräftemangel und das Thema der Infrastruktur, Strom, bezahlbare Strompreise, auch ein Thema. Das sind die eigentlichen Themen.
Aber Zinsen für das Immobiliengewerbe und damit auch das Bauhauptgewerbe schon mehr als nur ein kleines Ärgernis?
Es ist ein Thema in verschiedenen Sektoren. Sie haben ein, zwei angesprochen. Ich glaube, was tatsächlich das Thema ist, und wenn man mal zurückguckt, wir haben ja durchaus schon andere Zinsniveaus gesehen, ist es nicht die tatsächliche Höhe der Zinsen, ist es der sehr plötzliche, sehr steile Anstieg. Das ist das Hauptthema, was in den wenigsten Planungen bei Privatleuten und auch bei Unternehmen eingepreist war.
Wird der private Wohnungsbau zu unserer Lebzeit noch wieder anspringen? Ich meine, am liebsten in diesem Jahr. Die Regierung hat 400.000 Wohnungen versprochen. Die Hälfte wird sie nur schaffen dieses Jahr. Die Frage, auch politisch brisante Frage, ist, wann springt der Wohnungsbau in Deutschland wieder an?
Also ich bin der festen Überzeugung, dass der Wohnungsbau wieder anspringen wird. Ich kann Ihnen jetzt keinen genauen Zeitpunkt nennen. Aber am Ende hatte ich ja vorhin schon gesprochen, wir erinnern uns zurück, damals wurden eben auch Immobilienhäuser finanziert für 6-8%. Und am Ende ist das Problem eben der sehr plötzliche, steile Anstieg gewesen in Verbindung mit Preisanstiegen, die auch sehr plötzlich und sehr steil waren, zum Beispiel bei dem Thema Baukosten, Baunebenkosten.
Glauben Sie, dass wir das Thema Zinserhöhung in diesem Jahr dann abgehakt haben mit den zwei noch in Aussicht gestellten?
Also wir glauben ja. Wir glauben, dass wir am Ende bei einer 3,75 landen. Wir glauben danach, dass es eine Entwicklung flach weitergeht. Ich glaube, das Thema Inflationsbekämpfung ist ein wichtiges Thema. Es muss auch erfolgen. Sind aber der Meinung, dass wir jetzt demnächst den Zinsgipfel, so nennen wir das, erreichen werden.
Das China-Thema quält viele, weil man so ein bisschen da Spielball der großen Politik geworden ist. Decoupling, De-Risking, das sind so Stichworte, aber Fakt ist, so ganz soll es nicht weitergehen im China-Geschäft wie bisher. Was raten Sie den Firmen, China tatsächlich zu verlassen, mutwillig diesen großen, über Jahrzehnte gewachsenen Kunden verlassen?
Nein, das haben wir nie gesagt. Ich glaube, das Stichwort, was wir zu Recht in den Blick nehmen müssen, ist das Thema De-Risking oder Diversifizierung. Das heißt also, um es ganz klar zu sagen, China ist und wird auch ein wichtiger, relevanter Markt bleiben für die deutsche Wirtschaft, für die deutschen Unternehmen, für den deutschen Mittelstand. Was sie aber schon machen müssen, und das betrifft das Land genauso wie ein Unternehmen, wir müssen natürlich auch uns in andere Geografien diversifizieren. Und das betrifft das Thema Vertriebsmärkte, Absatzmärkte sowie das Thema Sourcing-Märkte.
Verstehe, nur sind die anderen Länder, die Tigerstaaten beispielsweise, halt doch sehr, sehr viel kleiner und China ist eben zusammen mit Indien, das sind Riesenvölker und damit auch Riesenabsatzmärkte, Riesenbinnenmärkte. De-Risking sagt sich leichter als getan, oder?
Ja, aber deswegen sagen wir auch nicht, man sollte China verlassen, das ist der falsche Weg. China ist und bleibt ein sehr wichtiger Markt, Indien genauso. Nur wir müssen natürlich schon gucken, wo kriegen wir Rohstoffsicherheit her, wo kriegen wir am Ende des Tages andere Sourcing-Märkte Sicherheit her. Und wie können wir auch weitere Absatzmärkte dazu addieren? Und da fällt mir zum Beispiel auch ein Thema wie naheliegend mehr Europa ein oder auch mehr Nordamerika, ganz wichtige Themen. Und ich glaube, das sind die Schritte, die wir jetzt gehen müssen.
Einige Firmen gehen dazu über, ihr China-Geschäft abzukapseln, in der Bilanz, aber auch börsenrechtlich abzukapseln. Der Pharmahersteller AstraZeneca beispielsweise überlegt, sein China-Geschäft in einer eigenen Unit zu bündeln und dann in Hongkong zu listen, um im Falle einer Eskalation mit den USA, im Falle einer Invasion auf Taiwan, hier einen Weg zu haben der Separierung. Würden Sie einen solchen Gedanken zumindest zulassen?
Also ich, natürlich muss jedes Unternehmen seine eigenen Optionen evaluieren. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass das, was ich vorhin gesagt habe, eher der richtige Weg ist, zu sagen, man muss natürlich ansehen, wie kann ein Konflikt, ein regionaler Konflikt, der auch größer sein wird, auf mein Gesamtsystem umschlagen. Ich glaube, diese Frage muss man sich stellen. Das haben wir auch gelernt aus anderen Ländern raus. Und da können die Optionen tatsächlich verschiedenartig sein. Aber ein Thema ist mit Sicherheit auch andere Geografien. Ich würde mal sagen, bei Zukunftsinvestitionen, und darum geht es, überzugewichten. Und ein, zwei der Länder und der Region habe ich ja vorhin genannt.
Das Kreditgeschäft läuft ja wieder in Deutschland. Das Geschäft mit den Direktinvestitionen läuft nicht so toll. Ausländer sind nicht so interessiert, wie das in der Vergangenheit war. Was würden Sie sagen, sind die Hauptursachen des Investitionsstandortes Deutschland?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema. Wenn wir uns das Thema Auslands- oder in Auslandsinvestitionen anschauen, da haben wir in 2022 haben deutsche Unternehmen rund 135 Milliarden im Ausland investiert. Und wenn ich das umgedreht anschaue, ausländische Unternehmen in Deutschland, da waren es gerade mal 10,5 Milliarden, also ein substanzieller Unterschied.
Traurig, die Zahl doch, oder? Das ist doch traurig. 10% noch nicht mal.
Die ist dramatisch, um das mal so zu sagen. Und ich glaube, was passieren muss, ist, dass wir Und ich habe vorhin über das Thema Unsicherheit gesprochen. Ich glaube, das Narrativ des Landes, das Narrativ, wo geht dieses Land hin, muss klarer werden. Und dann auch die Schritte dahin zu diesem Narrativ müssen eben auch sehr klar werden. Was machen wir wann? Was wird gemacht? Was darauf einzahlt, auf die Erzählung, was das Land sein will und wo das Land hingeht. Die Reise muss klarer werden. Und dann schaffen wir auch das Thema Investitionssicherheit.
Wenn der Bundeskanzler uns zuhört, was wäre der eine Satz, dem Sie ihm sagen würden, den er auf jeden Fall in dieser Legislatur noch machen sollte, um Deutschland, um dieses Narrativ zu entwickeln und das Land nach vorn zu bringen?
Naja gut, also der eine Satz ist, wir brauchen eine klare Erzählung, der auch, wo wir uns alle auch versammeln können. Das andere ist, wir müssen auch anfangen, in Deutschland den Unternehmen das Leben wieder leichter zu machen, dass der Standort attraktiv wird für Investitionen, nicht nur deutschen Unternehmen, sondern auch Auslandsunternehmen.
Attraktiv, also die Angebotsseite verbessern, Steuern, Bürokratie, das sind da die Stichworte, richtig?
Genau, genau so.
Na gut, dann können wir doch nur hoffen, dass der Bundeskanzler uns zuhört. Ausschließen wollen wir es nicht. Herr Kotzbauer, ich bedanke mich für dieses Gespräch.
Herzlichen Dank, Herr Steingart.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da schauen die Anleger heute auf so allerlei neue Daten. Und welche das sind, das weiß meine Kollegin Anne Schwedt in New York ganz genau. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Gestern wurden ja die Inflationsdaten aus den USA veröffentlicht, Anne. Die Stimmung im Vorfeld war recht positiv, aber hat sich diese gute Laune dann auch bestätigt?
Ja, absolut, Gabor. Die Inflation ist erneut deutlich gefallen und auch stärker als erwartet. Im Juni waren die Verbraucherpreise nur noch 3% teurer als vor einem Jahr. Im Mai lag der Wert noch bei 4% und zu seinem Peak letztes Jahr über 9%. Also da scheinen die Zinserhöhungen der Notenbank echt so langsam Wirkung zu zeigen. Nimmt man die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise noch raus, ist die Inflation zwar noch bei 4,8%, aber das ist auch niedriger, als Analysten erwartet hatten. Dennoch ist das der Wert, auf den die Notenbank schaut. Und da ist das Ziel, den auf 2% zu bringen. Also trotz der super Daten scheint es immer noch wahrscheinlich, dass die Fed bei ihrem nächsten Treffen die Zinsen noch mal weiter erhöhen wird. Es könnte dann allerdings die letzte Erhöhung sein. Das Problem sind immer noch die Mietpreise. Die sind um 7,8% höher als vor einem Jahr. Und die machen ja ein Drittel bei der Inflationsberechnung aus. Einen besonders starken Rückgang gab es bei den Flugtickets. Die sind jetzt 8,1% billiger als vor einem Jahr. Die Wall Street freute sich aber natürlich trotzdem über die Daten. Alle drei großen Indizes schlossen mit einem Plus.
Und obendrein gab es ja auch noch den Konjunkturbericht. Sag uns, wie ist der ausgefallen?
Der hat gezeigt, dass die wirtschaftlichen Aktivitäten insgesamt leicht gestiegen sind, was natürlich ein gutes Zeichen ist und zeigt, dass wir einer Rezession wohl echt noch entgehen könnten. Die Notenbank will die Wirtschaft mit ihren Zinserhöhungen allerdings ja schwächen. Also die dürfte nicht so super happy mit dem Bericht sein. Die Konsumentenstimmung sei gemixt. Vor allem im Servicebereich würden die Menschen mehr ausgeben. Stark seien die Ausgaben auch weiterhin im Tourismusbereich. Im herstellenden Gewerbe gab es auch ein gemischtes Bild. In der Hälfte der Notenbankdistrikten gab es ein Wachstum, in der anderen ein Rückgang. Im Bankensektor sei die Nachfrage nach Krediten zurückgegangen. Der Ausblick zeigt aber ein leichtes Wachstum insgesamt mit weiter leicht fallenden Preisen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass Milan Kundera keinen Literaturnobelpreis bekommen hat. Dabei war der Mann eine Koryphäe der Schreibkunst. Mit seinen Büchern setzt er all jenen Menschen ein wortgewaltiges Denkmal, die das Schicksal des Exils ertragen mussten. Er schrieb über jene, die hin- und hergerissen sind zwischen der Sehnsucht nach Heimat und dem Verlangen nach Freiheit, wie er selbst. Im Jahr 1929 wurde Kundera geboren, in Brünn im heutigen Tschechien. Der jugendliche Kundera war, tja, glühender Kommunist, bis der gereifte Kundera die Schattenseiten des Kommunismus kennenlernte. Anfang der 70er wurde der Schriftsteller mit einem Publikationsverbot belegt. Meinungsfreiheit gehört nicht zu den Stärken des Kommunismus. Seine Texte waren zu kritisch, ins Gericht gegangen mit der Unfreiheit, mit dem Stalinismus, ja mit dem lustfeindlichen kommunistischen Alltag. Kundera bekam ein Visum, immerhin. Und konnte nach Frankreich ausreisen, in schöne Paris, wo er dann seine größten Erfolge zu Papier brachte. Allen voran die unerträgliche Leichtigkeit des Seins aus dem Jahr 1984. Die Geschichte der Kellnerin Theresa und dem Arzt Thomas zu Zeiten des Prager Frühlings. Diese Geschichte wurde ein Welterfolg. Die Verfilmung betonte die romantisch-leidenschaftlichen Aspekte dieses besonderen Buches.
Bleibst du denn nie bei einer Frau über Nacht?
Komm zu mir.
Ich versuche immer, mein Herz nicht zu sehr an Orte zu hängen, an bestimmte Dinge oder an Menschen.
Es geht um ein tragisches Liebeskarussell. Es dreht sich um das Leben der Intellektuellen und Künstler im Kommunismus, um die Hoffnungen des Prager Frühlings und die brutale Enttäuschung derselben. Das Buch wurde ein Weltbestseller. Viele andere folgten, wie Die Unwissenheit im Jahr 2001. Hier rezensiert von meinem ehemaligen Spiegel-Kollegen Helmut Karasek im literarischen Quartett.
Jetzt ist die nächste Revolution in der Tschechoslowakei, in Tschechien gewesen. Und die Emigranten müssen begründen, warum sie trotz ihrer Nostalgie nicht zurück wollen. Und Kundera hat dafür eine wunderschöne Geschichte, nämlich zwei Jugendfreunde treffen sich und versuchen nochmal da anzuknüpfen, wo sie weggegangen sind. Und es klappt nicht.
Sein Verhältnis zur Heimat, zu Tschechien, blieb für Kundera bis zum Ende zwiespältig. Erst im Jahr 2019 wurde er wieder tschechischer Staatsbürger, nachdem die Sozialisten ihn 40 Jahre zuvor ausgebürgert hatten. Eine späte Geste der Versöhnung, vielleicht auch nur Einsicht in die Notwendigkeit, dass er Kundera die Welt, wie sie war, nicht ungeschehen machen konnte. Jetzt ist er mit 94 Jahren verstorben in Paris. Die Welt hat einen Weltbürger verloren und das Nobelpreiskomitee einen Kandidaten.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass ausgerechnet die Delegation aus dem kleinen Luxemburg einen so starken Auftritt beim NATO-Gipfel hinlegte. Premierminister Bettel, Außenminister Asselborn und Verteidigungsminister Bausch landeten in Vilnius mit einem Flugzeug, das einen roten Totenkopf außen am Cockpit trug. Dazu den Schriftzug von Depeche Mode. Der Hintergrund, die Politiker aus Luxemburg hatten den Flieger von den britischen Popstars gemietet. Das Flugzeug ist gerade in Europa unterwegs, weil es die Band nochmal wissen will und auf Welttournee sich befindet. Und die Luxemburger fanden offenbar kein anderes Flugzeug und mieteten darum dieses. Oder vielleicht auch gerade, weil es von Depeche Mode ist. Vielleicht wären die Passagiere ja heimlich lieber Popstars als Politiker. Und umgekehrt sind die Jungs von Depeche Mode scheinbar hilfsbereit. Never let me down again. Ich wünsche Ihnen einen kraftvollen Start in diesen neuen Tag. Morgen begrüßt Sie aus diesem Studio auf der Pioneer One meine Kollegin Chelsea Speaker. Bleiben Sie mir und bleiben Sie ihr gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steinkamp.